Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt sie Gisela Steinhauer. Viele haben in den letzten Wochen gerechnet und alle haben unterm Strich festgestellt, die Energiepreise werden sich verdoppeln. Heißt für den Durchschnittshaushalt 50 bis 60 Euro mehr im Jahr. Der Grund? Wir wollen weg von der Atomkraft hin zu erneuerbaren Energien wie Wind, Wasser und Sonne. Und das kostet eben. Also müssen wir Energie sparen. Aber wie? Darüber rede ich heute bei Deutschlandradio Kultur mit meinen Gästen. Martin Unfried, Dozent für europäische Umweltpolitik am Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung in Maastricht. Was sehr bürokratisch klingt, es aber nicht ist, denn Martin Unfried gilt als großer Ökotainer, der Ökologie sexy machen will. Schönen guten Morgen, Herr Unfried.
Guten Morgen.
Und bei mir im Studio ist Dr. Klaus Müschen, Abteilungsleiter Klimaschutz und Energie am Umweltbundesamt. Waren Sie schon mal bei so einer Energietupperparty von Herrn Unfried?
Nein, habe ich noch nicht miterleben können, aber ich bin gespannt, was das ist.
Das lassen wir uns gleich mal von ihm erzählen, was das ist. Auf jeden Fall freuen wir uns alle auf Ihre Vorschläge und auf Ihre Fragen zum Thema Energiesparen. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deradio.de. Und über Facebook sind wir natürlich auch zu erreichen. Herr Unfried, was passiert bei einer Energietupperparty?
Ja, da passiert eigentlich das, was bei einer normalen Tupperparty auch passiert. Ganz gemein werden Emotionen, also freundschaftliche Verhältnisse zwischen Freunden und Bekannten ausgenutzt für ein Ziel. Und zwar hier nicht, um Plastikschüsseln zu verkaufen, sondern um die Leute anzufixen, jetzt zu Hause wirklich mal ernst zu machen mit dem Energiesparen. Und gemacht habe ich das eigentlich aus Verzweiflung, würde ich sagen, weil wir seit 20 Jahren überlegen, wie wir das wirklich schaffen, dass die Leute wirklich was machen zu Hause. Wir haben gesehen, irgendwie vieles funktioniert nicht. Ja, also große, tolle Homepages funktionieren nicht. Broschüren funktionieren vielleicht auch nicht. Appelle an die Moral funktionieren auch nicht. Deshalb dachten wir, ja, so wie bei Tupper, ja, vielleicht funktioniert es doch über die nachbarschaftliche und familiäre Schiene, wo man eigentlich das Beispiel des anderen sich anhört und dann sagt, wow, das klappt bei meinem Nachbarn, das möchte ich auch machen.
Ja, aber bei einer Tupperparty bringt man irgendwelche Plastikpöttchen mit. Was bringen Sie denn mit bei Ihrer Energietupperparty?
Ja, zum Ersten bringen wir natürlich ein Geschenk mit. Ja, das ist ja wichtig. Der Gastgeber, wir sprechen Leute an, ob sie nicht in ihrem Wohnzimmer ein paar Freunde einladen wollen. Und dann bringen wir ein Geschenk mit, zum Beispiel so ein Gerät, wo man sehen kann, was man im Moment an Strom verbraucht im Privathaushalt. Oder wenn die sowas schon haben, können wir auch ein paar Energiesparlampen oder irgendwas anderes in der Richtung mitbringen. Wichtig ist, dass alle Teilnehmer dann ihre Stromrechnung und Gasrechnung dabei haben oder Ölrechnung, weil das eigentlich der wichtige Einstieg. Wir vergleichen im Bekannten- und Freundeskreis dann zuerst die Strom- und Energierechnung. Und das funktioniert eigentlich meistens prima, weil gerade bei uns, ich wohne ja in Maastricht, wir wohnen ja alle in diesen eher kompakten Reihenhäusern, wo jeder eigentlich auch ein bisschen die gleichen Verhältnisse hat. Und wenn der eine sieht, dass er doppelt so viel Gas verbraucht wie der andere, dann ist natürlich das Aha-Erlebnis ziemlich groß.
Was stand denn auf Ihrer Stromrechnung bei der letzten Party?
Ja, ich gebe natürlich immer an. Ja, ganz wichtig dabei ist angeben, bis die Balken biegen. Ja, das ist praktisch in einer Konsumgesellschaft, die sehr produktfixiert ist, das A und O. Also ich gebe immer mit meinen 1800 Kilowattstunden an, die ich im Vier-Personen-Haushalt verbrauche. Und dann fällt dann schon die Kinnlade runter, weil bei denen steht dann irgendwie 4000 Kilowattstunden oder 5000.
Klaus Müschen, was würde bei Ihnen stehen, wenn Sie jetzt zur Tupper-Party von Martin Unfried gehen?
Ja, also auf 1800 komme ich nicht. Wir sind auch ein 4-, manchmal 5-Personen-Haushalt. Wir sind irgendwo zwischen 3 und 4.000.
Finden Sie ja sexy mit so einer Tupper-Party?
Ja, das ist eine super Idee. Ich glaube auch, dass sehr viele Menschen inzwischen wissen, wie sie Energie sparen können, aber sie werden nicht aktiv. Und da ist so eine Party wirklich ein guter Impuls. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist dabei einerseits, dass man sich selbst darüber bewusst wird, wie viel man verbraucht. Das wissen sehr viele eben noch nicht. Das ist immer wieder erstaunlich. Und auf der anderen Seite sich dann auch bewusst zu machen, dass man eigentlich in zwei Richtungen aktiv werden kann. Entweder indem man selber weniger Energie verbraucht, also zum Beispiel die Raumtemperatur niedriger dreht, möglicherweise nicht mit dem Flieger in den Urlaub fährt, sondern mit der Bahn. Das heißt, aktiv bestimmte Sachen machen oder auch lassen und auf der anderen Seite effiziente Technik einsetzen. Also im Haushalt zu gucken, habe ich energieeffiziente Geräte, habe ich ein Haus, was gut wärmegedämmt ist und so weiter. Ich denke, da werden wir im Detail auch noch drauf kommen.
Aber das ist ja wirklich interessant. Alle haben doch begriffen, dass wir mitten im Klimawandel sind, handeln aber nicht danach. Das sagen sowohl Sie als auch Herr Unfried. Sprich, wir fahren eben weiter dicke Autos, dämmen die Häuser nicht gut und ärgern uns dann über steigende Preise. Woran liegt das, dass man Bescheid weiß, aber nicht danach handelt?
Ich glaube, es gibt zwei Dilemmata, vor denen wir in diesem ganzen Feld stehen. Das eine ist der sogenannte Rebound-Effekt. Das heißt, wir sparen an der einen Stelle, sind aber so reich als Gesellschaft, dass wir an anderer Stelle praktisch andere Sachen machen, die dann wieder neue Energie verbrauchen. Also wir fahren energiesparende Autos, aber wir fahren mehr Kilometer. Wir haben energieeffiziente Gebäude inzwischen in vielen Bereichen, aber wir haben in den letzten Jahrzehnten statt früher 28 Quadratmeter Wohnfläche pro Mensch haben wir jetzt über fast 40. Wir haben in der Familie nicht nur einen Fernseher oder einen Computer, sondern jeder von uns hat inzwischen einen, wenn nicht sogar mehrere. Also der Energieverbrauch wird zwar an der einen Stelle gespart, an der anderen Stelle dann aber wieder verbraucht. Das zweite ist, dass im Gegensatz zum Ausbau der Energieversorgung auf der Seite der Kraftwerke, es relativ einfach ist, einen großen Kraftwerksblock zu bauen mit 1000 Megawatt. Die Entscheidung fällt in einer Konzernspitze, dann wird gebaut. Das dauert zwar auch ein paar Jahre, aber um diese 1000 Megawatt in der Gesellschaft einzusparen, brauche ich millionenfache Entscheidungen in der Gesellschaft. Und wir müssen ganz, ganz viele Leute überzeugen. Und das ist wesentlich schwieriger als eine Einzelentscheidung, wo einzelne Großkonzerne dann eben auch Geld mitverdienen.
Welche Folgen hat denn dieser Rebound-Effekt?
Ja, im Augenblick beobachten wir, dass eben die Energieeffizienz zwar in den Anwendungen steigt, dass aber der Energieverbrauch nicht so sinkt, wie wir uns das wünschen, weil wir, wie gesagt, wesentlich mehr Kilometer fahren als vorher mit den Autos, weil wir größere Flächen an beheizter Wohnfläche haben als vorher. Also vorher gab es ja auch in den normalen kohlebeheizten Wohnungen in der Regel einen Raum und die Küche, die beheizt wurden. Heute haben wir die gesamte Wohnung, manche Leute dann auf 22, 23 Grad geheizt. Da muss man gucken, dass jeder auch selbst aktiv werden kann und ja, bewusst dann eben mit der Energie umgeht im Alltag.
Aber damit, Herr Unfried, sind die Leute eben zögerlich, ne? Mit diesem selbst aktiv werden. Immer noch, obwohl sie wissen.
Ja, wobei wir müssen, glaube ich, schon auseinanderhalten, wo eigentlich hier das Versagen der Politik liegt. Und da könnte ich auch als Politikwissenschaftler lang zu den europäischen Richtlinien und Verordnungen sprechen, wo einfach zu wenig Ordnungsrecht gesetzt wird. Und da darf man die Leute auch nicht für dumm verkaufen. Ja, man kann den Leuten nicht sagen, mach doch was, wenn auf der anderen Seite die Ordnungspolitik fehlt. Auf der anderen Seite spreche ich auch immer von einer Ausredengesellschaft, die sich ein paar Sachen praktisch so lange eingeredet hat, bis es wirklich glaubt. Also wir können keine kleinen Autos fahren. Geht ja gar nicht, weil wir sind keine Kleinwagenfahrer. Das sind vielleicht die Italiener und Franzosen, aber wir ja nicht. Also wir haben natürlich besonders im Bereich Mobilität hanebüchene Ausreden. Da geht's weder um Kosten noch um Technik noch um Politik eigentlich. Da geht's knallhart um Gefühle. Ja, und deshalb würde ich auch gern heute ein bisschen mehr über Emotionen sprechen, weil die ganze Klimaschutzdebatte hat ein Problem. Wir sprechen zu wenig über Konsumemotionen, über das, was die Leute eigentlich antreibt, zum Beispiel iPads zu kaufen oder dicke Autos oder große Küchen. Da muss man doch ernsthafter auch drüber nachdenken, warum die Leute zum Beispiel so hysterisch auf die Energiesparlampe reagiert haben.
Und genau das wollen wir mit den Hörerinnen und Hörern besprechen und Sie fragen, wie halten Sie es eigentlich mit dem Energiesparen? Was tun Sie, um die steigenden Kosten einzudämmen und sehen Sie ein, dass wir für die Energiewende mehr zahlen müssen? Wenn Sie mit uns diskutieren möchten, dann rufen Sie uns an. 00800 22 54 22 54 ist die Telefonnummer von Deutschlandradio Kultur. Unsere Mailadresse gespräch@dradio.de. Und während Sie anrufen, hören wir Mr. Blue Sky vom Electric Light Orchestra, gewünscht von Martin Unfried. Weil, Herr Unfried?
Na natürlich, weil ich Solaranlagen habe und jeder Sonntag in meiner Kasse klingelt, weil ich einer von den Abzockern bin, die mit Photovoltaik reich werden. Daumen!
Energiesparen ja, aber wie? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandradio Kultur und wir diskutieren darüber mit Martin Unfried. Er ist Dozent für europäische Umweltpolitik am Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung in Maastricht. Und wir haben bei uns Dr. Klaus Müschen, Abteilungsleiter Klimaschutz und Energie am Umweltbundesamt. Herr Müschen, diese EEG-Umlage ist dafür da, Betreiber von Windparks, Solar- und Biogasanlagen und eben andere Energieerzeuger zu bezahlen. Nun wird diese Umlage für die Förderung von erneuerbaren Energien auf 5,3 Cent pro Kilowattstunde steigen, was sich nicht jeder leisten kann. Und schon wird also von drohender Energiearmut geredet. Wie bedrohlich ist die wirklich?
Die Frage ist, ob sich das nicht wirklich jeder leisten kann. Denn es ist bezogen auf den Gesamtstrompreis, den der Haushaltskunde, die Familie zahlt, eine Steigerung von 1,8 Cent. Und die normale Kilowattstunde im Haushalt kostet irgendwas zwischen 20 und 30 Cent pro Kilowattstunde, je nachdem, welchen Tarif ich habe. Da gibt es mehrere Antworten drauf für die, die davon betroffen sind. Und das sind alle Haushaltskunden und ein Teil der Gewerbekunden, aber die Großindustrie zum Beispiel nicht. Eine Antwort ist, wir können sehr bewusst mit Energie umgehen und diese Menge an Geld, die das mehr kosten würde, das sind für einen Normalhaushalt nicht mehr als 5 Euro pro Monat. Einsparen und 5 Euro im Monat ist bei dem Gesamtbudget eines Haushalts, denke ich, nicht so viel, als dass man das auch einsparen könnte. Die andere Möglichkeit besteht darin, auch den Stromanbieter zu wechseln und dadurch wesentlich stärker auch den Wettbewerb anzureizen und dafür zu sorgen, dass solche Preissteigerungen nicht voll durchschlagen auf die eigene Stromrechnung.
Warum sind dann aber Stahlwerk und Kohlebergbau von dieser Umlage befreit?
Das ist eine bewusste Entscheidung der Politik, weil diese Industrieunternehmen oder ein Großteil dieser Industrieunternehmen im internationalen Wettbewerb stehen und im Wettbewerb dann schlechtere Karten hätten. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob die Grenze, wie sie jetzt gesetzt ist, sinnvoll ist, ob alle, die darunter fallen, wirklich im internationalen Wettbewerb stehen. Da haben jetzt ja auch der Umweltminister und der Wirtschaftsminister gesagt, dass das nochmal überprüft werden soll. Aber selbst wenn die Hälfte der Unternehmen da rausfällt, ist ein Teil dann trotzdem sinnvoll auszunehmen von der Umlage.
Ralf Tholey ist unser erster Anrufer heute Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Tholey.
Guten Morgen.
Wo erreichen wir Sie?
Wie meinen Sie das?
Wo sind Sie gerade unterwegs? Sie sind im Auto, ne?
Ich sitze im Auto, ja. Ich bin da auf der Arbeit, ja.
Mhm. Herr Tholey, Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, also ich finde das, die ganze Diskussion ist etwas scheinheilig. Man muss ja überlegen, dieses Öl- und Chemie-Imperium hat uns beherrscht, ja. In allen Facetten unseres Lebens, Plastik, ja. Ist ja auch aus Erdöl, ist ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft. Da hat keiner Interesse daran, dass diese Wirtschaft stirbt, ja. Also wird mit allen Mitteln versucht, die Leute halt auch zum Konsum anzuleiten. Es werden Geräte gebaut, die schneller kaputt gehen, geplante Obsoleszenz. Man sieht es an den Glühbirnen. Dann der Aufschrei bei den Sparlampen zum Beispiel, die sind Quecksilber gefüllt. Quecksilber ist giftig. Ich möchte nichts Giftiges in meiner Wohnung haben, ja. Zumindest versuche ich das zu vermeiden. Und das hat nichts mit dem Sparen zu tun, nur der Sinn dahinter, der ist halt nicht erkennbar, ja. So, und ich meine, es gibt Autos, die verbrauchen wenig und trotzdem werden sie nicht gebaut, ja. Also es werden wieder große Autos gebaut. Und da habe ich als Verbraucher kaum eine Aussicht, wenn ich mich total dagegen sperre, ja, da muss ich ein Selbstversorger werden halt, ja.
In was für einem Auto sitzen Sie denn gerade, Herr Tholey? Wozu haben Sie sich denn entschieden?
Ist nicht mein eigenes Auto, ist ein Firmenauto halt, mhm. Ja.
Und was ist das für ein Firmenauto?
Das ist ein Mercedes. Ich selber fahre ein 1.000-Euro-Auto, weil ich kaufe mir ein 1.000-Euro-Auto. Wenn ich Geld habe, verschwende ich es für Reisen. Weil wenn der Deckel zugeht, ist das Einzige, was ich mitnehme, meine Erfahrungen, nicht das Material.
Würden Sie denn sagen, wir müssen auf Konsum verzichten oder wir müssen einfach nur genauer hingucken, wofür wir uns entscheiden?
Ja, genau so. Also man muss, also zum einen müssen die Sachen viel transparenter sein. Auch die Industrie hat kaum, zum Beispiel, man sieht ja bei Apple, da war diese Foxconn, dieser Zuliefererfirma von Apple, wo scheinbar barbarische Zustände herrschen in China. So Sachen darf man einfach nicht kaufen. Ich kann nur dadurch etwas bewirken als Konsument, indem ich einfach mich verweigere dagegen halt. So, das darf natürlich nicht in sinnlose Verweigerungshaltung enden. Mhm. Doch wenn ich mir angucke, was ich für ein Plastikmüll ich überall kaufen kann, ist alles aus Plastik.
Mhm.
Alles aus Plastik. Das ist alles Wegwerfartikel, sind das alles, ja.
Herr Unfried, beim Thema Verweigerung, das Herr Tholey gerade anspricht, sind wir natürlich voll bei den Emotionen.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin eigentlich auch ein Befürworter von Verschwörungstheorien, dass die Industrie irgendwie die energiesparenden Autos irgendwie in der Garage hat. Ja, leider muss ich sagen, ich habe ein Energiesparauto, das nur 3,5 Liter braucht jetzt in der Praxis. Ich habe das meinen Freunden immer gezeigt, habe gesagt, guck mal, das ist das tollste und modernste Auto, das zurzeit auf dem Markt ist. Da haben die sich das angeguckt und sagten, hey, das hat ja gar keinen Kofferraum. Ja, da, als ob die einem Ferrari-Fahrer irgendwie so eine dämliche Frage stellen und da sagen, der Ferrari hat gar keinen Kofferraum, kann man keine Kinder mitnehmen. Ne? Nee, das sehe ich doch eher nicht so sehr. Die Industrie macht natürlich zum einen auch was will, aber natürlich auch, was die Konsumenten wollen. Die Konsumenten wollen Brumm, Brumm, wie ich das immer nenne. Die wollen 150 PS noch anscheinend. Und da haben wir doch ein emotionales Problem auch auf der Konsumentenebene.
Mit welchem Kraftstoff versorgen Sie Ihr Auto ohne Kofferraum?
Ja, das ist ein heikles Thema natürlich. Ja. Vor ein paar Jahren mussten wir das Auto kaufen wegen einer Pendlerfrage, die mit ÖPNV nicht zu lösen war. Also dachte ich, ich will nicht zu Shell und Esso. Ja, das ist blöd, fossile Treibstoffe kommen eigentlich nicht in meinen Haushalt. Und dann haben wir das in Aachen umrüsten lassen auf reines Pflanzenöl. Und ich weiß, das sind viele Biotreibstoffgegner jetzt da draußen. Jo. Aber das ist kalt gepresst. Ja, echt extra Wirkende aus dem Aachener Land. Also die mexikanischen Maisbauern, die werden deshalb nicht weniger verkaufen, glaube ich.
Herr Mischner, Herr Tholey hat darauf hingewiesen, dass wir sehr wohl darauf achten müssen, zu gucken, aus welchen Ländern wir unsere Sachen beziehen und dass wir eben versuchen sollten, wirklich sehr genau hinzusehen. Ist das auch so Ihre Mahnung, Ihr Appell?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde den Hinweis von Herrn Tholey sehr richtig, dass wir darauf achten müssen, bei den Geräten, bei den Gegenständen, mit denen wir uns umgeben, möglichst etwas zu kaufen, was lange hält, was gut funktioniert, wo man sich vorher Gedanken macht, wenn es dann lange hält, dass es auch energieeffizient ist über den langen Zeitraum, in dem man das nutzt und eben nicht irgendwelchen, wie er sagte, Schrott zu kaufen, der jedes Jahr oder jedes zweite Jahr erneuert werden muss. Also der Hinweis ist ausgezeichnet. Es gibt auch immer mehr Menschen, die sowas machen, aber es ist häufig eben auch schwierig, weil entweder bestimmte Sachen nicht angeboten werden oder, wie Herr Unfried auch sagte, die Vorgaben, die von staatlicher Seite an Produkte gestellt werden, immer noch nicht ausreichend sind. Da könnte auch noch wesentlich mehr gemacht werden.
Herr Tholey, vielen Dank für Ihren Anruf. Wir gehen nach Berlin zu Richard Pausewein. Guten Morgen, Herr Pausewein.
Guten Morgen. Wie gesagt, Pausewein ist mein Name. Es geht darum, dass ich einen Hund habe und mit dem, Entschuldigung, dass ich etwas weiter aushole, mit dem gehe ich frühmorgens um 6, um 12, um 6 und um 10 Uhr abends spazieren. Und wenn ich da durch die Straßen gehe, sehe ich in vielen Häusern, dass frühmorgens, mittags, nachmittags und abends immer der Fernseher läuft. Haben die Leute wirklich nichts anderes zu tun, zu lesen oder Musik zu hören? Oder selber irgendetwas zu machen. In anderen läuft dann ununterbrochen der Computer. Mhm. Ja, ich habe mir zum Beispiel für alle Geräte, weil mich dieses Standby geärgert hat, immer einen Ausschalter gekauft, den ich ausschalte, dass das Standby auch weg ist. Kann man doch auch machen.
Herr Müschen nickt heftig. Das ist eine gute Idee, oder?
Die Idee ist gut. Das machen ja inzwischen auch viele, dass sie sich Steckerleisten in die Wohnung stellen, wo dann die Computer oder auch der Fernseher dran sind. Ich kenne das von zu Hause auch. Meine Tochter muss mich manchmal selber darauf hinweisen, dass ich wieder vergessen habe, den roten Schalter auszumachen. Aber das ist inzwischen Standard. Was zusätzlich dazu kommt, ist, dass die Politik, und das ist ein etwas schwieriger Prozess, weil es nicht in Deutschland, sondern für Europa in Brüssel entschieden werden muss, inzwischen die Standards für Standby-Verbrauch massiv gesenkt hat, sodass das in die Geräte dann irgendwann selber auch eingebaut wird. Und wenn wir in 10 Jahren alle Geräte haben, die diese Norm erfüllen, dass dann dieses Problem zumindest ein sehr, sehr, sehr kleines nur noch ist.
Herr Pausewein, Sie sparen ja alleine deshalb schon Energie, weil Sie 4-5 Mal am Tag mit dem Hund draußen sind und gar nicht vor der Kiste sitzen können. Welche Möglichkeiten haben Sie sonst noch für sich entdeckt?
Also indem ich eigentlich nach Möglichkeit kein Licht anhabe, wenn es der Licht. Wie oft sieht man am helllichten Tage? Ja, ich gucke jetzt gerade gegenüber, da brennt Licht. Mhm. Na, warum muss das sein? Na, und so weiter und so weiter. Ne? Also es geht eins zum anderen zu sparen.
Herr Unfried, ist sowas eigentlich nur Gedankenlosigkeit, wenn man das Licht brennen lässt?
Ich diskutiere zu Hause eigentlich nicht so gerne über die Frage, ob man das Licht brennen lässt, weil genau hier kommen die Vibrations her, die uns wirklich nicht weiterbringen, weil diese Verhaltensansagen, die sind wirklich, die machen eher negative Gefühle am Ende. Ich versuche zum Beispiel gegenüber meinen Kindern, obwohl die das wahrscheinlich jetzt bestreiten werden, aber doch eigentlich diese Verhaltensansagen möglichst zu vermeiden. Also wir machen eigentlich nicht wirklich oft das Licht aus. Ich habe einfach den Haushalt so eingerichtet, dass der technisch auf dem Stand ist, dass es auch mal nichts ausmacht, wenn das Licht ein bisschen brennt. Also da sehe ich auch ein großes Problem in so einer Konsumgesellschaft, die eigentlich ja, stark produktfixiert ist und die auch nutzen möchte und die da auch gern nicht drüber nachdenkt. Da lösen wir eher was aus, was, glaube ich, negativ ist und woher auch diese ganzen negativen Vibrations kommen, ne? Dass man denkt, oh, Energiesparen, das ist doch wie Krebsvorsorge oder wie Strümpfe in Sandalen oder so. Also mit dem möchte man eigentlich nichts zu tun haben.
Herr Pausewein, vielen Dank für Ihre positiven Vibrationen. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer bei Deutschlandradio Kultur. Unsere Mailadresse gespräch@dradio.de und wir fragen uns heute: Energie sparen, aber wie?
Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
Heute mit Klaus Müschen, Abteilungsleiter Klimaschutz und Energie am Umweltbundesamt, und Martin Unfried ist bei uns. Er ist Kolumnist und Dezent für europäische Umweltpolitik in Maastricht, denn wir reden übers Energiesparen und hatten vorhin natürlich schon mal diese EEG-Umlage, die nun dafür gesorgt hat, dass die Umlage für die Förderung von erneuerbaren Energien auf 5,3 Cent pro Kilowattstunde steigen wird. Herr Unfried, kann es sein, dass die Strompreiserhöhung Menschen an den Rand der Existenz bringt?
Nee, ich glaube nicht. Also auf der einen Seite ist das Thema Armut in Deutschland sicher ein ernstes, da möchte ich auch keine Späße drüber machen. Aber ich glaube nicht, dass die Teile der Gesellschaft verelenden, weil hier der Strom ein bisschen teurer wird. Also bei den Tupperabenden, um darauf zurückzukommen, sieht man auch einen Lerneffekt. Die Leute sehen zum ersten Mal, wenn sie ihre Rechnungen vergleichen, dass eigentlich natürlich Wärme, nämlich das, was sie für Heizung ausgeben und das, was sie für ihren Sprit für ihre Autos ausgeben, dass das natürlich wesentlich mehr ist als jetzt der Strom. Wir haben eine klassische Kommunikation, die wirklich hier Dinge durcheinander bringt häufig und auch so tut, als ob der Strom jetzt irgendwie der Wahnsinn wäre, was die Leute irgendwie an Energie ausgeben. Das ist natürlich nicht so. Ja. Und zur EEG-Umlage, da hätte ich beinahe in die Tischplatte gebissen, weil sowohl Sie auch Herr Müschen vom Umweltbundesamt etwas gemacht haben und was alle machen. Die sagen nämlich, ja, der Strom wäre eigentlich 3,6 Cent oder in Zukunft 5 Cent günstiger ohne EEG. Jetzt muss ich Ihnen mal was sagen. Ja. In den Niederlanden ist der Strom fast so teuer und wir haben kein EEG.
Wie lösen die Niederländer das Problem?
Ja, zum einen haben sie eine katastrophale erneuerbare Energienpolitik und das machen die immer mit staatlichen Subventionen, so ein bisschen halblebig. Aber ich möchte nur damit sagen, der Strom wäre in Deutschland nicht um diesen Prozentsatz günstiger. Deshalb sind auch alle Rechnungen zu sagen, ja, der Haushalt bezahlt jetzt genau 57 Euro mehr im nächsten Jahr, ist natürlich völliger Quatsch. Ja, wir haben ja Studien aus Saarbrücken von Professor Lepprich, der sagt, durch die positiven Effekte wäre höchstens eine Weitergabe von einigen Zehnteln gerechtfertigt.
Heißt das, Herr Müschen, das Ganze ist ein Kommunikations- und Vermittlungsproblem?
Ja, nicht nur, es ist auch ein Entscheidungsproblem. Herr Unfried hat völlig recht, dass der Strompreis auch ohne die erneuerbaren Energien ähnlich hoch wäre. Wir hatten vor kurzem gerade Besuch im Umweltbundesamt von Vertretern eines sehr großen Energieunternehmens. Und die sagten, auch wenn wir dann in der Mittagszeit die Photovoltaik nicht hätten, um die Spitze abzufedern, dann müssten wir das eben mit Gaskraftwerken machen und die wären fast genauso teuer wie die Photovoltaik. Von daher wäre der Strompreis auch ohne die erneuerbaren Energien ähnlich hoch. Das Zweite ist, dass Das habe ich jetzt, lassen wir es mal dabei stehen. Erst
das passt aber gut, was Sie gerade gesagt haben, zu einer Mail, die wir von Gunnar Merkert aus Großbettlingen bekommen haben. Denn er sagt, die großen 4 Energiekonzerne beherrschen den Markt und die machen die Preise. Wettbewerb gibt es gar nicht. Die Energiekonzerne haben doch die Wende eigentlich total verschlafen. Herr Mischen, haben Sie das?
Jein. Die großen Stromkonzerne handeln ihre großen Strommengen an der Börse. Dadurch, dass der Spitzenstrom an der Börse jetzt durch Photovoltaik und Wind abgedeckt wird, die relativ kostengünstig sind, sinkt an der Börse der Strompreis. Das ist eben das Faszinierende, dass auf der einen Seite die erneuerbaren Energien den Strompreis für Großkunden und auch für die Industrie senken, auf der anderen Seite die Differenz zwischen diesem gesunkenen Strompreis an der Börse und dem, was die erneuerbaren Energien durch das EEG bekommen, größer wird. Es ist letztlich nur eine Verteilungsrechnung, diese 5,3 Cent. Das liegt nicht nur daran, dass es wirklich teurer geworden ist, sondern die Differenz zwischen dem Strompreis an der Börse und dem, was an Vergütung zugesagt ist per Gesetz, wird größer. Zusätzlich kommt dann noch zu, dass diese gesunkenen Strompreise an der Börse an die Haushaltskunden bisher noch nicht weitergegeben worden sind. Und das Zitat mit Professor Lipprich ist natürlich richtig, dass die volkswirtschaftlichen Gewinne, die wir haben durch die erneuerbaren Energien, noch wesentlich größer sind als die Milliarden, die sie kosten.
Georg Behringer ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Behringer.
Ja, guten Morgen. Es hat einen Augenblick gedauert. Ich möchte in verschiedenen Punkten mal einsetzen. Eben ist das ja an 2 Stellen schon angesprochen worden. Erstens, Strom ist ja nur ein Teil unseres Energieproblems. Und selbst wenn man zu Hause schaut, sind es, glaube ich, 57% der Energie, die wir für Heizen, 31% fürs Auto und der Rest ist Waschmaschine, Kühlschrank und so weiter. Und das Licht ist, glaube ich, 1%. Also das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir keine Symbolpolitik machen, sage ich jetzt mal. Das Zweite ist, dass natürlich Industrie und andere natürlich auch Strom und Energie abnehmen. Und die Regenerativen, außer man kommt solchen dubiosen Vorschlägen nach, wie vom Herrn Karius aus Thüringen, Wirtschaftsminister, der meint, wir sollten doch den regenerativ erzeugten Strom als Wärmequelle, also damit im Grunde genommen als Speicher, Warmwasserspeicher heizen. Also das finde ich ja nun im Grunde genommen komplett daneben.
Warum?
Ja, weil ich im Grunde genommen einen teuren Strom, den ich für 40 Cent bezahlt habe, nicht in Wärme umwandle. Sondern das heißt, das Entscheidende ist eigentlich, dass ich das qualitativ hochwertige Produkt Strom nicht wieder in Wärme zurückverwandle. Also muss ich mechanisch nutzen oder ähnliches. Aber ich will nochmal auf was anderes kommen. In der Anmoderation oder in dem Vorgespräch hatte ich eigentlich gesagt, das kommt uns noch viel teurer, weil wir wissen wir ja, die regenerativen Energieanlagen bauen. Das Zweite ist große Diskussion um Netzausbau. Und was keiner so richtig sagt, aber einer der beiden Herren hat es eben schon erwähnt, für die Fälle, die ja nicht so selten sind, sowohl eine Solaranlage wie eine Windkraftanlage haben kaum mehr als 1500 Stunden im Jahr Benutzung. Das Jahr hat aber 8760 Stunden, gut, da ist ein Teil Teillast und ähnliches. Wir brauchen also einen Ersatzkraftwerkspark im Hintergrund. Und das Witzige dabei ist, abgesehen von Atomkraftwerken, die so und so abgeschaltet werden, dass der jetzige Kraftwerkspark dafür gar nicht geeignet ist. Das heißt, wir brauchen einen weiteren Kraftwerkspark, den wir neu bezahlen müssen. Und ich glaube, der Herr vom Bundesumweltamt sagte das, dass eine Kilowattstunde aus dem Gaskraftwerk als Reserve fast genauso teuer ist. Also ich bin ein bisschen skeptisch, wenn man sich mal weltweit umguckt, was andere Länder machen. Damit meine ich nicht Atomenergie. Mhm. Wir müssen im Grunde genommen doch 3 Ziele verfolgen. A, Klimaschutz. B, Verfügbarkeit sichern. Drittens, Preiswürdigkeit sichern. Mhm. Und wenn ich Energieversorger wäre, ich würde mich über nichts so kaputt lachen, als über die Diskussion, Energie einzusparen. Stellen Sie sich mal vor, ich habe bisher, sage ich jetzt mal, eine Kilowattstunde für 10 Cent verkauft, hatte Produktionskosten, ich übertreibe jetzt mal über alles mit Vertrieb und so weiter von 8 Cent. Verdiene ich 2 Cent. Jetzt machen wir eine Diskussion um Einsparung, der Preis steigt auf 20 Cent, der Strom kostet mich aber immer noch 8 Cent, mache ich 12 Cent Gewinn. Also meines Wissensstands nach kostet der Liter Öl an der russischen Bordturm 1 Cent pro Liter, bei uns 1,70. Nichts kann denen gelegener kommen als hohe Preise. Und da komme ich nochmal zur Verarmung der Gesellschaft. Wir dürfen ja nicht nur sagen, das macht den Leuten 5 Euro pro Monat aus, sondern ich kenne eine ganze Reihe Leute, obwohl ich nicht dazugehöre, die schon überlegen, dass sie Spritkosten sparen, indem sie immer nur noch für 20 Euro tanken, sage ich
so,
jetzt mal
scherzhaft. Herr Unfried, da war jetzt eine Menge drin. Möchten Sie sich einen Aspekt herausgreifen von Georg Behringer?
Ja, ich möchte eigentlich doch entgegnen, dass wir noch gar nicht angefangen haben, wirklich Energie zu sparen. Also es gibt wirklich Effekte, wo man sagen könnte, wenn wir wirklich anfangen, dann könnte das auch bedeuten, dass zum Beispiel Energie günstiger wird, weil die Nachfrage nachlässt, dann hätten wir vielleicht wirklich wieder ein Problem mit Amortisation von einigen Dingen. Aber wir haben ja noch gar nicht angefangen. Also wenn ich Leute sehe und gehe in die Haushalte und die verbrauchen da 5.000 oder 4.000 Kilowattstunden, wir haben zwar 10 Jahre drüber gesprochen, wir haben aber nicht angefangen. Und was ich von Studien weiß, ist ja interessant, dass selbst mittelständische Unternehmen teilweise noch gar nicht richtig angefangen haben.
Ja. Da ist wieder die Frage, woran liegt das? Also welches Image hat, ich sag jetzt Öko, warum fangen wir nicht an?
Ja, da glaube ich, gibt's immer noch diese negativen Vibrations. Beispiel Energiesparlampe, eine Bekannte von mir, die sagte, in ihren Haushalt kommt keine Energiesparlampe, weil zum Beispiel im Schlafzimmer Sex im Lichte der Energiesparlampe, das gehe gar nicht. Mhm. Ja. Wir haben ja auch gesehen in den Feuilletons, was da los war irgendwie, Ökodiktatur und die spinnen jetzt und alles eine Verschwörung von Philips und den anderen Unternehmen. Da steckt viel Gefühl drin, warum man jetzt so eine Kleinigkeit, okay, wir haben zum Beispiel Heizungsanlagen verboten, die irgendwelche Emissionsgrenzwerte nicht eingehalten haben, da hat sich niemand groß aufgeregt, aber die Energiesparlampe plötzlich und die Glühbirne als Verbot, das wurde aufgebauscht zum großen Megathema. Das ist interessant, auf dieser Gefühlsebene von der Ausredengesellschaft, die sagt, oh nee, geht ja gar nicht. Wir können ja gar nicht andere Leuchten irgendwie kaufen.
Ich denke, es ist nicht nur eine Gefühlsfrage. Das ist zwar alles auch richtig, aber ich sage jetzt mal einen provokativen Satz. Energie ist uns für uns immer noch viel zu billig. Das heißt, das Preissignal kommt noch überhaupt nicht bei uns als Verbrauchern an. Die meisten kennen deshalb ihre Strom- oder sonstige Energierechnung häufig auch nicht. Und erst wenn es wirklich teuer wird, dann fangen die Leute an zu sparen. Noch ein paar Worte zu den Aussagen von Herrn Behringer. Das fand ich sehr gut, dieses Zieldreieck, was er beschrieben hat. Also auf der einen Seite den Klimaschutz, auf der anderen Seite Versorgungssicherheit und die Preiswürdigkeit. Nur wenn er die einzelnen Techniken betrachtet, denke ich, müssen wir das Bild dynamischer für die Zukunft uns vorstellen. Und da geht es nicht nur um die Frage Solar oder Gaskraftwerk, beziehungsweise beides, das eine zur Sicherung des anderen, sondern es gibt technisch inzwischen heute schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, den Ersatz für diese fluktuierenden Quellen selbst durch die Erneuerbaren direkt bereitzustellen. Windkraftanlagen leisten inzwischen auch mehr als 1.800 Stunden, selbst im Inland mit 4.000 Stunden die neuen. Und Photovoltaikanlagen mit zusätzlicher Steuerung und kleinen Speichern können ebenfalls wesentlich mehr als 1.000 Stunden pro Jahr von den 8.760 Stunden bereitstellen. Und es gibt in Kombination im Gesamtsystem des Stromsystems ganz viele neue Möglichkeiten, in dem sogenannte virtuelle Kraftwerke zusammengeschaltet werden. Das machen eine ganze Reihe von Stadtwerken inzwischen, indem sie eine Kombination von erneuerbaren und traditionellen Kraftwerken zusammenschalten und dieses dann auch als Pool an der Börse anbieten.
Herr Behringer, vielen Dank für die vielen Aspekte, die Sie in die Diskussion mit reingebracht haben. Wir haben von den Beatles Slowdown aufliegen, Herr Mischen.
Ja, Slowdown war 1964, glaube ich, die allererste Platte, die ich gekauft habe. Ich glaube, die meisten Hörer, die Jüngeren, kennen den Begriff Schallplatte gar nicht mehr. Die kennen
was ist denn das?
Auf jeden Fall war es eine super spannende Musik damals.
Dann gehen wir mit Ihnen
und
mal
es
zurück.
Ist letztlich auch ein bisschen ein Motto für den Energieverbrauch, Slow Down.
Von Klaus Mischens erster Schallplatte in den 60ern springen wir jetzt wieder zurück in die Jetztzeit und gehen zu Regine Ulrich nach Berlin zum Thema Energiewende und Klimasparen und Energiesparen. Aber wie? Schönen guten Morgen, Frau Ulrich.
Ja, guten Morgen. Ich möchte eigentlich auch überall anknüpfen. Es gibt so furchtbar viele Punkte, die man jetzt diskutieren müsste. Ja. Also ich selbst bin Physikerin und schon lange nach der Suche, wie man in Häusern, die ich auch verwalte, günstiger Energie sparen kann. Also es gibt verschiedene Aspekte, die auf jeden Fall angesprochen werden müssen. Das eine ist ein psychologisches Moment, dass viele überhaupt nicht verstehen, was Technik wirklich bedeutet. Und dieses Unverständnis der Technik hat leider zugenommen in der Gesellschaft. Aus diversen Gründen, auch wegen schlechterer Bildung. Und es ist so, wenn man den Leuten zwar heute schon die roten Schalter, die es in den Steckdosenleistungen gibt, die man ausstellen kann, zeigt, hat es manchmal schon einen Effekt, dass sie sie benutzen. Aber ich kenne die junge Generation, zu der jetzt auch mein Sohn gehört in der Pubertät, die das absolut uncool finden und völlig übertrieben, dass man ständig die roten Knöpfe drückt. Das ist ein Aspekt. Ich selbst fahre ein Hybridauto, zum Beispiel eins der ersten Generation, und wurde auch immer als uncool bezeichnet, weil das fährt ja relativ langsam auf der Autobahn, aber es fährt wunderbar. Ich habe vielleicht eine Stunde Verspätung bei 800 Kilometern. Aber das sind alles Aspekte, die die Leute eigentlich nicht eingehen wollen zurzeit, weil sie meinen, och, das macht doch nichts. Auf der anderen Seite ist es durchaus so, dass es für Hartz-IV-Empfänger sehr kompliziert ist mit den erhöhten Strompreisen, weil nämlich in Hartz IV wird werden die Stromkosten nicht umgelegt, sondern sie müssen sie zusätzlich aus dem ausgezahlten Geld bezahlen. Also in Bezug auf die Miete, die Hartz IV-Bezieher bezahlen können, ist es durchaus eine Konkurrenz für Vermieter, dass die Strompreise steigen, weil nämlich dann einberechnet werden muss, wie viel Restgeld, also sie zum Verbrauch haben, pro Monat exklusive Strom. Also bezüglich der Vermietung ist es so, dass sich die umgelegten Stromkosten mit einberechnen inzwischen, was früher vernachlässigbar war.
Mhm. Frau Ja, Frau Ulrich, mir ist die Hausverwalterin jetzt im Kopf geblieben. Ja, was für Häuser sind das, die Sie verwalten? Sind das alte, sind das neue? Wenn es alte sind, das wäre nämlich, ist der Sinn meiner Frage, diese alten Häuser müssen ja irgendwie fit gemacht werden.
Ja, das habe ich alles getan. Ja. Und zwar in Bezug darauf, also ich habe mir immer überlegt, was kann am sinnvollsten sein als Wärmedämmung. Ja. Es ist so, bei den Altbauhäusern, also ich habe auch eins in den 70er Jahren, das ist anders, bei den Altbauhäusern sind ja die Wände wirklich noch dick. Also es sind Doppelstein, Außenwände und so weiter. Das geht relativ gut. Ich habe dort nur die Giebelwände isoliert und nicht die großen fensterhaltigen, weil im Prinzip ist es so, überall, wenn wir natürlich Tageslicht haben, es kann ja nicht sich einmauern. Also ist es sinnvoller, eher an den Fenstern zu arbeiten als an den Wänden. Und die Durchzugqualität zu verringern, also indem man gut putzt und gut Mauerwerksschichten aufbringt. Also es hat viel Effekt gehabt, dass ich die Decke, sprich die Dächer, isoliert habe. Die habe ich in einem Haus, das ist ein großes Mietshaus, gut isoliert. Und das hat einen großen Effekt gebracht. Die Komplettdämmung um ein Haus, bei Altbauten nicht so viel. Bei den Bauten in den 70er Jahren ist es anders. Die haben so eine Schaltechnik gehabt. Die sind eine ziemliche Katastrophe. Die sind fast gar nicht richtig zu isolieren.
Herr Mischen, da ist noch eine Menge zu tun bei diesen Altbausanierungen und überhaupt bei der Umstellung zur Energiewende, damit eben auch diese Altbauten nicht so wahnsinnig viel Energie verbrauchen und nicht so wahnsinnig viel. Das ist ja vor allen Dingen oft Heizungsluft, die nach draußen geht. Welche Möglichkeiten haben eigentlich Mieter, ihrem Vermieter auf die Sprünge zu helfen und zu sagen, sorg mal dafür, dass dieses Haus energiesparend
ist? Also zum einen kann man für seine Wohnung einen Energiepass fordern und wissen und erfahren, wie viel Energie verbrauche ich in meiner Wohnung eigentlich pro Quadratmeter und Jahr. In unserem eigenen Haus haben wir, dadurch, dass wir das als Mietshaus mit einer Gruppe von 15 Leuten gekauft haben, selbst eingebaut. Und wir wissen jetzt in jeder Wohnung genau, wie groß die Energieverbräuche pro Quadratmeter sind. Das variiert ziemlich, das ist schon erstaunlich, selbst bei bewusstem Umgang. Der eine wohnt im Dach und muss eben nach außen mit die Energie ausgleichen. Die anderen, die in Zwischengeschossen wohnen, werden praktisch von oben und unten mitgeheizt und haben dann wesentlich geringere Energieverbräuche. Es gibt bezogen auf den Altbaubestand inzwischen sehr, sehr viele Techniken, die den Energieverbrauch von Häusern von heute im Schnitt noch über 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr bei Altbauten auf ein Zehntel des Wertes senken können. Das muss man allerdings jeweils immer im Einzelfall sich genau angucken. Mache ich das mehr über die Fenster? Mache ich das über die Dachisolierung? Mache ich das über ein neues Heizsystem? In der Regel immer dann auch mit einer kontrollierten Lüftung, wo ich aus der Luft die Abwärme wieder zurückgewinne. Aber es gibt eine ganze Reihe von auch traditionellen Gebäuden, die über 100 Jahre alt sind, die auf Passiv- oder Niedrigenergiehausstandard umgebaut worden sind.
Herr Unfried, es fiel auch das Stichwort uncool. Finden Ihre Kinder es auch uncool, Energie zu sparen?
Ja, wie gesagt, die Verhaltensansagen, die finde ich auch nichts. Aber zum Beispiel ein Energiesparauto ist nicht uncool, ja, weil da haben wir auch einen interessanten Effekt. Es ist nicht so, dass erst ein Bewusstsein da ist und dann wählt man sich zum Beispiel ein energiesparendes Produkt. Oft ist es so, dass das energiesparende Produkt einem dann praktisch die Gefühle und auch das Wissen vermittelt. Beim Energiesparauto ist es so, mein Bruder hat eins, meine Mutter hat eins, ich habe eins. Wir kommen natürlich nach einer langen Fahrt an und sagen so 3,2. Ja? Und dann weiß jeder, wow, Durchschnitt 3,2, das ist ja toll. Also natürlich verändert sich zum Beispiel da das Verhältnis zu dem, was bei einem Auto cool ist. Also wenn jemand normalerweise sagt, oh, ich bin in 3 Stunden jetzt hier über die Autobahn geheizt, dann war das früher cool, aber das verändert sich, glaube ich. Oder kann
was
sich,
meinen Sie denn, wenn Sie 3,2 sagen? Ja, 3,2 Liter haben
pro
Sie
100, pro 100 Kilometer. Mhm. Das ist der Durchschnittsverbrauch, den man im Display dann zum Beispiel sieht.
Frau Ulrich, wie ist das beim Hybridauto? Was sagen Sie, wenn Sie aussteigen?
Also es kommt ganz drauf an, wie ich natürlich fahren kann. Also ich fahre auch viel Autobahn, dafür nehme ich es hauptsächlich. Und das ist, ich kann immer noch 4,5 Liter fahren bis 5,5 Liter, je nachdem, wie die Belastung ist, nämlich genau der Energieaufwand, den ich brauche für die Strecke. In dem Bereich fahre ich. Und das ist der Anfangsverbrauch, der angegeben wurde für dieses Auto von der Herstellungsfirma, ne? Und von daher, man kann so ein Auto, ich fahre das inzwischen 8 Jahre lang, immer noch so fahren. Es gibt andere, die dieses Auto anscheinend anders gefahren sind, die nicht mehr diese Verbräuche bekommen. Aber es ist wirklich, es hängt von dem kontrollierten Verhalten des Fahrers ab. Und was logisch ist bei Regelungstechnik, ist...
Frau Ulrich, vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Wir bleiben in Berlin und schaffen vor den 10 Uhr Nachrichten sicherlich noch Irmtrud Germersdorf anzuhören. Schönen guten Morgen, Frau Germersdorf.
Grüß Sie. Das ist nett, dass ich noch rankomme. Ich habe im Prinzip eine Frage. Ich spare seit ewigen Zeiten überall. Ich gucke kaum fern, Computer ist nicht so viel an. Ich bin alleine, bin viel draußen, habe viel Freunde. Aber... ich zahle jetzt die Hälfte mehr Strom, bin bei Lichtblick, also nur Biostrom. Mhm. Und ich weiß nicht, wo ich das viele dann verbrauche, weil ich jetzt fast 50% mehr verbrauche, angeblich, obwohl ich nur 8 Monate zu Hause bin. Also mir erscheint das alles sehr, sehr komisch. Jetzt fiel mir mein Kühlschrank ein und mein Tiefkühlschrank.
Da nickt Herr Müschen schon, ja. Wie alt ist denn der Kühlschrank und der Tiefkühlschrank?
20 Jahre. Der ist aber eingebaut. Ich kann nicht einfach gehen, mir einen neuen kaufen und hinstellen. Das wäre ein enormer Kostenaufwand.
Herr Müschen.
Auf jeden Fall wäre es sinnvoll, mit einem Messgerät, was man sich auch beim Energieversorger ausleihen kann, man muss es sich nicht kaufen, mal zu messen, wie groß der Energieverbrauch ist pro Tag. Und das kann man ja dann hochrechnen.
Ja.
Zum Zweiten wäre es sinnvoll, immer gerade bei Kühlschränken und Gefrierschränken darauf zu achten, dass sie abgetaut sind, dass sie möglichst nur auf der niedrigsten Stufe laufen, also nicht auf 6, sondern auf 1.
Ich habe 1,8, knapp 2, sonst ist das nicht okay, denke ich.
Ja.
Nicht kühl genug.
Legen Sie mal ein Thermometer rein, meistens reicht 1.
Ja.
Aber wie gesagt, das muss man im Einzelfall gucken. Da müsste dann auch möglicherweise ein Energieberater, und Energieberater gibt es inzwischen auch von einer Reihe von Stadtwerken kostenlos, und da sollten Sie sich eventuell Beratung holen. Dann.
Was für eine Stadtwerke? Ich weiß das nicht. Sorry, wenn ich frage.
Ich weiß nicht, wo wohnen Sie?
In Berlin, in Charlottenburg.
Ach so, die, wollte gerade sagen, die BEWAG,
Vattenfall. Ah, nee, ich bin bei Lille.
Ja, das ist das Dilemma. Es gibt auf der einen Seite die Versorger, und auf der anderen Seite müssen dann die die Energieberatung, und das kann aber auch die Verbraucherzentrale machen.
Und das werden wir nach 10 Uhr auch nochmal klären, wie, wer uns da hilft und wen wir überhaupt anrufen können in der Energieberatung. 00800 22 54 22 54.